Einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Frank Wehner, Pastor hier im Haus und wir begrüßen euch zu unserem Karfreitagsgottesdienst. Und ich glaube, die Botschaft von Karfreitag kann man kaum eindrücklicher darstellen, als wir es gerade eben gesehen haben. Ich möchte gerne ein paar Gedanken mit euch dazu teilen. Und zwar möchte ich gar nicht allzu viel reden dazu, sondern ein Stück weit einfach auch den Text aus der Bibel zu uns sprechen lassen. Es gibt verschiedene Aspekte, die man beleuchten kann, die man hervorheben kann, wenn man dieses Geschehen vom Ostern, dieses Geschehen der Kreuzigung von Jesus betrachtet. Schon allein immer wieder, wenn ich die Geschichte lese, und ich habe sie gerade vor kurzem wieder gelesen und eigentlich zweimal hintereinander quasi gelesen, ich bin immer wieder erschüttert von dieser Situation, wo Gott, wo Jesus Menschen begegnet, Menschen aufrichtet, Neues in ihr Leben hineinbringt, Versöhnung, Heilung, Veränderung in ihr Leben hineinbringt. Und dann ist da so eine Gruppe von Menschen, die das sehen und so in Wut darüber geraten, so zornig über ihn werden, dass sie beschließen, ihn zu töten. Für mich ist dieser Gedanke an sich immer wieder unfassbar. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, bin ich einfach innerlich ergriffen, weil ich das so unfassbar finde, so unmöglich, wo ich denke, wieso, wie geht sowas? Wie können Menschen so in eine Rage, in einen Zorn geraten über das, was ein anderer tut, dass sie in ihrem Herzen entschließen und nicht nur entschließen, sondern eben auch es umsetzen, ihn zu töten? Dahinter steckt eine gewaltige Kraft. Aber die Kraft, die Jesus zeigt, ist sehr viel größer. Und ich möchte einen Text dazu lesen aus dem 2. Korintherbrief. Ich hoffe mal, dass das hier jetzt klappt. Wir machen das ein bisschen anders als sonst. Hat noch nicht geklappt, also muss ich das so machen. So. Oh, da war es doch? Okay. Da ist er. Ja, nee, doch. Mach's mal neu. So, jetzt haben wir's. Dankeschön. Also, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr aufruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm in die Gerechtigkeit Gottes bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich möchte gerne unsere Aufmerksamkeit auf diesen Teil lenken zunächst. Es ist Gottes Werk. Es ist nicht das Werk einer Religion und schon gar nicht das Werk einer Kirche. Und keine Organisation kann das für sich in Anspruch nehmen. Es ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Und ich möchte einfach einladen heute Abend, ohne ganz viel rechts und links dazu zu ergänzen und zu erklären, einfach diese Gedanken auf dich wirken zu lassen. Er hat dich mit sich selbst versöhnt. Und spür mal hinein, was dieser Gedanke mit dir macht. Versöhnt. mit Gott versöhnt. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Welche Verfehlungen sind gemeint? Als ich die ersten Male so von diesem Gedanken gehört habe, Jesus, der Retter, und der ist am Kreuz, der stirbt am Kreuz für unsere Sünden und vergibt uns unsere Sünden. Ich habe immer gedacht, was heißt das denn eigentlich? Worum geht es denn hier überhaupt? Ich glaube, ein Kerngedanke ist der, Gott hat die Menschen als Gegenüber für sich geschaffen, um mit ihnen in einer Gemeinschaft zu leben. Die Gemeinschaft ist vergleichbar mit der einer Familie. Es geht um eine Liebesgemeinschaft. Aber irgendwas ist passiert, was beschrieben wird mit diesem Ereignis, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Irgendwas ist da passiert, was diese innige Beziehung mit Gott und dem Menschen gestört hat. Nein, es ging nicht darum, dass Gott nicht wollte, dass Menschen keine Erkenntnis von Gut und Böse haben. Darum ging es überhaupt nicht. Ohne jetzt das zu tief zu erklären, aber eigentlich ging es um diesen Gedanken, dass hier sich der Mensch für die Unabhängigkeit von Gott entschieden hat. Und diese Unabhängigkeit, diese Entscheidung brachte eine Konsequenz mit sich. Nämlich die Konsequenz, dass der Mensch aus dieser persönlichen, innigen Liebensbeziehung mit Gott herausgefallen ist. Das ist die Bedeutung von der Beschreibung von diesem Ereignis, dass sie dann den Garten Eden verlassen mussten. Durch diese Trennung von Gott ist das Wesen des Menschen vom Wesen Gottes völlig entfremdet worden. Und genau das beschreibt die Bibel mit dem Problem Sünde. Sünde ist hat nicht so sehr mit moralischen Maßstäben zu tun, sondern Sünde ist die Folge der Entfremdung, ist eine Bezeichnung der Entfremdung des Wesens des Menschen vom Wesen Gottes. Und das ist es, was Jesus Christus ans Kreuz getrieben hat. Das ist es, was ihn dazu bewogen hat, diesen Kreuzestod auf sich zu nehmen und zu sagen, nein, ich bringe Versöhnung in die Welt. Und das meint dieser Satz. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung, also diese Entfremdung, nicht anrechnet. Das meint, dass diese Entfremdung nicht mehr hindern soll, dass Menschen in eine innige persönliche Beziehung mit Gott kommen können. Und das wird hier nochmal auf die Spitze getrieben, dieser Gedanke, durch dieses Bild, durch diese Formulierung, den, der ohne Sünde war. Klar, Christus war keine Sünde. Er war verbunden mit dem Wesen Gottes. Er konnte es sagen, dass der Vater und ich, wir sind eins. Und als die Jünger mal gefragt haben, ist uns vielleicht gar nicht mal so bewusst, wenn wir so heute die Bibel lesen, verstehen wir das manchmal gar nicht, was das eigentlich bedeutet hat, dass Jesus von Gott als seinem Vater gesprochen hat. Für viele Juden damals war das Blasphemie. Die haben gedacht, was soll das? Gott ein Vater? Diese Idee, dass Gott eine Vaternatur hatte, die war für die Juden völlig fremd. Völlig fremd. Und das allein war schon herausfordernd, dass er diese Idee reingebracht hat, dass Gott diese Vaternatur hat und dass er sich als ein Kind seines Vaters im Himmel betrachtet, sprich als Sohn Gottes. Und obendrein sagt er noch, ich und der Vater, wir sind eins. Sogar die Jünger, die haben das kaum verstanden. Als sie ihn mal gefragt hatten, ja, du redest immer so vom Vater, von Gott als dem Vater, wie gesagt, die waren verwundert, weil dieses Konzept gab es nicht, diese Idee im Judentum. Also deswegen waren sie so verwundert. Was meinst du damit? Zeig uns doch mal den Vater, haben sie dann gefragt. Und dann sagt er zu ihnen, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. So, er ist nicht vom Wesen Gottes entfremdet. Und deswegen, den, der Sünde nicht, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, zur völligen Entfremdung von Gott. Tausch mal diesen Begriff Sünde einfach aus mit Entfremdung von Gott. Den, der ohne Sünde war, der nicht vom Wesen Gottes entfremdet war, den hat Gott für dich und mich, für uns zur Sünde gemacht, zur völligen Entfremdung von Gott. So krass, dass Jesus Christus aus tiefstem Herzen am Kreuz plötzlich ausgeschrien hat, herausgeschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die totale Entfremdung. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm diese Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Diese Gerechtigkeit, das meint einfach diesen Gedanken, dass Gott sagt, du bist okay. Das ist vielleicht gar nicht so einfach anzunehmen, das sind so leichte Worte, aber einfach, dass Gott sagt, nein, wenn ich dich sehe, sehe ich nicht einfach nur dich, sondern ich sehe dich durch transparent durch Jesus durch. Und wenn ich Jesus sehe, sehe ich, du bist gerecht, an dir ist nichts auszusetzen, gar nichts, du bist okay. Das meint, dass er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Das Problem von Religion ist ja, dass, und das war ja das Problem der Juden, das Gesetz. Das Gesetz, das sagt mir, so und so sollst du sein. Und wenn du so bist, dann bist du okay. Und Gott sagt jetzt, du kannst aufhören, dich anzustrengen, ein guter Mensch zu sein. Du wirst es eh nie schaffen. Das war jetzt Jesus Christus für dich. Du bist okay. Jetzt kommt natürlich sofort der Gedanke, naja, da können wir ja machen, was wir wollen, gell? Okay. Der Gedanke hat seine Berechtigung. Aber lass uns doch mal drauf schauen, was es Gott gekostet hat, dass er das sagen kann. Lass uns drauf schauen, was es bedeutet hat für ihn. Einfach mal darüber meditieren, nachdenken. Den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht. Das ist zu krass. Machen wir so. Stell dir mal vor, du müsstest eine Tasse voll Dreck, Schmutz, Öl und so weiter, einen Haufen Dreck. Stell dir irgendwelchen Dreck vor und stell dir vor, diesen Dreck müsstest du jetzt trinken. Ich will das jetzt nicht ausmalen, okay? Also du kannst dir das selber ausmalen, ne? Was da so alles drin sein könnte an ekligen und dreckigen und fürchterlichen Sachen. So, und jetzt stell dir vor, das müsstest du trinken. Das ist vergleichbar. Das ist diese Situation im Garten Gethsemane, ja, wo Jesus gesagt hat, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Der ist furchtbar, der ist grauenvoll. Und dann sagt er, okay, ich lasse mich drauf ein. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Was hat ihn dazu bewogen, das zu tun? Reine, bedingungslose Liebe. Reine, bedingungslose Liebe hat ihn dazu getrieben, diesen Becher zu trinken. Und wenn ich mir das anschaue, kann ich dann immer noch sagen, ja, da kann ich ja tun und lassen, was ich will? Es wird schon schwächer, der Gedanke, gell? Aber gehen wir nochmal zu diesem Gedanken des Gesetzes, das Gebot. Das Gebot steht da und es sagt, so solltest du sein und wenn du so bist, dann bist du gut. Also strenge ich mich an, gut zu sein, aber ich bin irgendwie immer im Minus. Naja, streng dich halt an. Und dafür, das ist Religion. Aber wozu Jesus dich einlädt, ist, lass dich auf meine Liebe ein. Lass dich darauf ein, geliebt zu werden. Und deswegen diese Versöhnung, diese Kraft, diese Gewalt der Versöhnung, dass Gott dich ganz nah an sein Herz holt durch die Versöhnung mit Gott, dass du seinen Herzschlag regelrecht spüren kannst. Und wenn du seinen Herzschlag spürst, dann fängst du auch an zu spüren, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist. Und du fängst an, dich verändern zu wollen. Nicht, weil das Gesetz dir sagt, wenn du das tust, bist du gut, wenn du das nicht tust, wirst du bestraft. Das Thema ist durch mit dem Kreuz. Darum geht es nicht mehr. Es geht um die Sehnsucht Gottes. Lass uns noch mal ein paar Worte dazu lesen aus dem Kolosserbrief. Ja, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle, mit der Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und was in den Himmeln ist. Wow! Ja, Gott hat es beschlossen. Durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Weil das ganze Universum von ihm durchdrungen ist, in ihm lebt, durch ihn lebt, für ihn lebt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Und ich möchte dich einladen, diese Momente, diese Karfreitagsmomente, zu nutzen, auch in die Stille zu gehen, vielleicht sogar heute nochmal dir Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, das innerlich zu bewegen. Diese Kraft der Versöhnung, sie will erfahren werden, sie will dich an das Herz Gottes heranziehen. Nein, und ich sage es nochmal, es geht nicht um Religion, sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Und das ist die Kraft, die alles in dieser Welt und in diesem Universum verändert. Es ist die Kraft des Kreuzes. Viele Christen reden von der Kraft des Kreuzes ganz gerne, weil das ist so ein zentrales Thema, aber uns ist oft gar nicht bewusst, was diese Kraft des Kreuzes beinhaltet. Worin besteht denn die Kraft des Kreuzes? Wir haben jetzt schon verstanden, so hoffe ich zumindest. Es ist die Kraft der Versöhnung. Aber was bewirkt diese Versöhnung? Sie bewirkt erstens diese Kraft, sie bewirkt Versöhnung. Sie bewirkt Heilung. Das von Gott entfremdete Wesen in dir und mir, auf diesem Planeten, es will geheilt werden. Und deswegen singen Christen von ihrem Retter, der sie erlöst hat. Es geht wirklich um einen Zustand und eine Erfahrung von innerlich frei werden von einer Last, frei werden von Zwängen, die mich einengen, Veränderung zu erfahren, Entfaltung zu erfahren, Wachstum zu erfahren. Die Kraft des Kreuzes ist auch die Kraft des Lebens. Das Leben in seiner unbändigen, wilden, rohen Kraft. Das Leben, das gleichzeitig so nah und zärtlich sein kann, mir völlig zugewandt. Das Leben, das so viel beinhaltet, eine gigantische, unvorstellbare Fülle, die sich entfalten will, die sich ausleben will. Das ist die Kraft des Kreuzes. Zum Schluss möchte ich noch einmal den Text lesen, den wir zu Anfang gelesen haben. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Das, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Ich möchte hier kurz innehalten. Das ist die Perspektive. Gott hat uns mit sich versöhnt, mit seinem Herzen, dein Herz mit seinem Herz versöhnt. Und jetzt geht's weiter. Es geht weiter mit diesem Gedanken, dass wir verstehen, so wie ich Versöhnung erfahre, ist es mein Auftrag, meine Mission, diesen Frieden, der durch die Versöhnung mit Gott zustande kommt, in die Welt zu bringen. Zu verstehen, es ist unsere Aufgabe. Er hat uns die Aufgabe anvertraut, diesen Geist der Versöhnung zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Umkehr meint jetzt genau das. Lass dein Herz, lass dich versöhnen mit Gott. Lass es zu, lass dich darauf ein, dass dein Herz Versöhnung findet mit dem Herzen Gottes. Und es braucht gar nicht viel. Es braucht diese innere Bereitschaft, dieses innere Ja, zu sagen, Gott, ja. Und egal, wo du stehst in deinem Leben, ob du schon länger mit Gott bist, unterwegs bist oder ganz am Anfang stehst oder noch gar nicht begonnen hast, es ist wie mit jeder anderen Beziehung, es beginnt mit einer Entscheidung zu sagen, ja, ich will das. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch bietet. Wir möchten zum Abschluss dieses Gedankens, um diesen Gedanken abzurunden, gemeinsam einladen, das Abendmahl mit uns zu feiern. Und das Abendmahl ist eigentlich in sich eine ziemlich krasse Geschichte. Ich möchte dazu ein paar Gedanken lesen aus dem Matthäusevangelium. Und zwar wird diese Situation, wo Jesus das Abendmahl eingesetzt wird, im Evangelium Kapitel 26 beschrieben. Und vorweg gibt es ein interessantes Ereignis. Viele Bibelleser kennen das. Da kam nämlich eine Frau zu Jesus. Die hat ein Parfümglas und offensichtlich war dieses Parfümöl extrem wertvoll. Manche sagen, also wenn man das so ein bisschen vergleicht mit heute und ausrechnet, dass es im Prinzip so teuer war wie ein ganzes Jahresgehalt. Das ist schon ziemlich krass. Und diese Frau kommt und gießt dieses Öl über Jesus aus, salbt ihn damit. Zunächst mal die Frage, wie kommt das? Wie kommt die Frau dazu? Und das vor diesem orientalischen Kontext der Männergesellschaft. Also das war ein Skandal. Das war ein absolutes gesellschaftliches No-Go. Und trotzdem, irgendwas hat diese Frau dazu bewogen, sich über diese gesellschaftliche Konvention hinwegzusetzen und einfach zu Jesus zu gehen. Was war das? Was hat sie, war die ein bisschen verrückt, war die ein bisschen crazy? Nein, sie war nicht verrückt. Sie hat genau das erlebt, wovon ich gerade gesprochen habe. Sie hat Versöhnung erlebt. Versöhnung zwischen ihrem Herzen und dem Herzen Gottes. Und sie hat etwas Erstaunliches erlebt. Sie hat erlebt, wie diese Versöhnung mit Gott, mit Jesus, ihre Würde als Frau wiederhergestellt hat. Und das hat ihr eine innere Größe, eine innere Kraft gegeben, genau das zu tun, was sie hier getan hat. Dieses Salböl an Jesus zu, in Anführungsstrichen, zu verschwenden. Warum erzähle ich das? Weil genau dieses Ereignis, dieser kraftvolle Moment dazu geführt hat, dass Menschen sich geärgert haben. Und einer davon hatte sich so sehr geärgert, dass er sich entschieden hat, jetzt endlich Jesus zu verraten. Und er hat die Ereignisse ins Rollen gebracht. Dieses Moment, diese Situation hat die Ereignisse von Karfreitag ins Rollen gebracht. Aber noch vorher, noch bevor die Soldaten kommen konnten, setzte Jesus das Abendmahl ein. Und er fängt noch an und sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Derjenige, der mit mir sein Brot eintaucht. Das meinte jetzt nicht buchstäblich so das Blitzlicht, so dass der gerade zeitgleich. Nein, das meint diese Kultur. Das war eine besondere Kultur, dieses Abendmahl, wenn enge Freunde, Menschen, die sich ganz nahe standen, zusammenkamen und auch vor einem großen Ereignis standen. Das hat man, diese Art von Abendmahl, was da in diesem Moment gefeiert wurde, war etwas, was man mit den engsten Freunden tut. Und sieh mal, was für eine Liebe. Jesus lässt sich nicht abschrecken davon, auch Jesus, auch Judas, mit zu diesem Mahl einzuladen. Was für eine Liebe. Das ist die Kraft der Versöhnung. Bevor wir zum Abendmahl gehen, haben wir noch einige Augenblicke, diese Gedanken zu bewegen und hören dabei ein Lied. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zum Tisch. Während des Essens erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zu tief bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, ich bin es doch nicht etwa, Herr, oder? Jesus sagt, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Mensch zwar geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm, ich bin es doch nicht etwa, Rabbi, oder? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von diesem Saft und der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit dem neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Und nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Nehmt, esst, das ist mein Leib. Herr Jesus Christus, ich möchte dir jetzt einfach danken dafür. Du hast deinen Leib und dein Leben für uns gegeben. Du hast dein Blut für uns vergossen. Wir können es kaum fassen, wir können es kaum verstehen. Aber wir spüren etwas dahinter. Etwas, was jenseits von unserem Denken und Verstehen liegt. Etwas, was viel tiefer ist und eine ganz andere Kraft hat. Nämlich die Kraft deiner Sehnsucht. Die Kraft deiner Liebe. Die Kraft der Versöhnung. Und so wie wir das Brot nehmen und den Kelch, die wir segnen, es in uns aufnehmen, so nehmen wir dich auf, in unser Herz, in unser Leben. Und wir danken dir für den Frieden der Versöhnung mit dir. Der Frieden der Versöhnung mit dir, der uns auch in einen Frieden der Versöhnung mit uns selbst und dieser Welt, in der wir leben, bringt. Danke für die Kraft der Versöhnung. Amen. So möchte ich einladen, nimm, iss und trink als symbolische Handlung dafür, im Gedenken an das, was Jesus für dich getan hat. Und so wie du das Brot und den Wein in dich aufnimmst und der Saft dir, so kannst du Christus in dein Herz aufnehmen. Und vielleicht willst du gerade in diesem Moment, während du das Brot nimmst und den Wein, den Saft, dass du ganz bewusst zu Gott sagst, zu Jesus sagst, an Jesus, ich nehme dich auf in mein Herz und in mein Leben. Ich will mit dir versöhnt sein. Ich will dein Kind sein. Das ist ganz einfach. Aber das ist die Entscheidung, auf die Gott von dir wartet. Denn Liebe braucht die Freiwilligkeit.